Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Erzeugerpreise lagen überwiegend unter den Schätzungen des Marktes. Wir sehen außerdem anhaltend solide Ergebnisse, insbesondere im Bankensektor. Die Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley und PNC Financial, alle können die Ertragsziele schlagen und besonders spannend die Aussagen der Bank of America. Wir sehen eine Stabilisierung bei Kreditausfällen. Wir sehen im Kreditkartenbereich sogar weniger Abschreibungen im Vorjahresvergleich. Also kein Zeichen, dass der Konsument wirklich unter Druck steht. ASML im AI-Sektor unter Abgabedruck wegen der nach unten geredeten Aussichten für das kommende Jahr. Wir haben aber ein sehr starkes Gegengewicht und das sind auf breiter Front weiter steigende Kursziele für Amazon, AMD, Fortinet, Google, Meta, Roblox und für IBM. Das Wichtigste zuerst, das hier ist keine Anlageberatung und damit tauchen wir ein in die Wall Street. Wir haben ein bisschen Sand im Getriebe. Wir sehen vereinzelt hier und da Gewinnmitnahmen bei Werten, die sehr gut gelaufen sind im Vorfeld der gemeldeten Quartalszahlen. Die meisten Bankaktien standen gestern unter Abgabedruck, mit Ausnahme der Citigroup. Der Wert konnte von den Ergebnissen wirklich profitieren. Aber viele dieser Werte im Finanzsektor sind im Vorfeld der Zahlen in den letzten Wochen sehr stark gelaufen. So auch die Aktien von Goldman Sachs seit Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen. Der größte Anstieg seit dem IPO, seit dem Börsengang von dem Unternehmen. Lang, lang ist's her. Jetzt an diesem Mittwoch haben wir die Zahlen von Goldman besser als erwartet. Die Aktie ist auch auf der Gewinnerseite, aber letztendlich gesehen kaum verändert. So, der einzige Bremsklotz für die Wall Street aktuell sind einmal saisonale Faktoren. Historisch betrachtet seit 1950 sehen wir die meisten Kursgewinne im Juli. In der ersten Monatshälfte. Die zweite Monatshälfte ist oft geprägt durch Konsolidierung und Gewinnmitnahmen. Der zweite Faktor, Volatilität, sinkt normalerweise bis Mitte Juli, seit 1994, so Nomura, zieht die Volatilität dann in den August hineingehend an. Also eine gewisse Konsolidierung wäre hier nicht wirklich überraschend. Und gerade jetzt in der Berichtssaison ist oftmals spannender, nicht unbedingt das Ergebnis, sondern die Reaktion der Aktie auf die jeweiligen Zahlen. Und in dem Zusammenhang werden auch Taiwan Semiconductor und Netflix, die diese Woche noch Zahlen melden werden, sehr, sehr spannend. Die Messlatte für Netflix hängt sehr hoch. Die Kursziele steigen fast täglich weiter. Wir hatten jetzt gestern wieder eine Anhebung der Kursziele bei Netflix bis auf über $1,400. Da muss geliefert werden und vor allen Dingen, wenn geliefert und geschlagen wird, reagiert dann die Aktie noch positiv. Das wird wichtig sein für die weitere Entwicklung in den nächsten ein, zwei Wochen. So, jetzt fangen wir aber heute mal an mit den Ergebnissen, vor allen Dingen im Bankensektor. Hier ist vor allen Dingen eins spannend, was sagen diese Banken eigentlich zum Verhalten der Konsumenten, zu dem Ausgabenverhalten? Wie entwickelt sich die Bonität? Wie entwickelt sich die Kreditnachfrage? Und die Bank of America, wenn man sich hier die Kommentare mal anhört vom CEO, sieht das Gesamtbild anhaltend solide aus. Die Bank of America betont, dass Konsumenten nach wie vor sehr widerstandsstark sind mit gesundem Ausgabenverhalten. Man sehe eine Stabilisierung bei Kreditausfällen. Kreditkartenabschreibungen im Vorjahresvergleich sind letztendlich gesehen sogar gesunken, hätten sich verbessert. Das sieht man auch bei den Kreditrückstellungen für mögliche Ausfälle bei der Bank of America im Rahmen der Erwartungen. Bei PNC Financial übrigens geringere Rückstellungen, als die Wall Street erwartet hatte. Insgesamt das Ergebnis der Bank of America zufriedenstellend. Der Ertrag lag über den Schätzungen, der Umsatz lag leicht unter den Schätzungen. Man sieht wie bei allen Banken, das Investmentbanking, der Wertpapierhandel lief besonders gut. Aber ein großes Highlight bei der Bank of America ist das wirklich solide Kreditwachstum. 7%, das ist sehr viel und gleichzeitig sind die Einlagen der Bank um 3% gestiegen. Also das spielt der Aktie und dem Unternehmen mit in die Karten. So, und Goldman Sachs, Morgan Stanley, wie alle Großbanken, das gleiche Bild. Investmentbanking brummt, der Wertpapierhandel auch. Beide konnten die Erwartungen des Marktes in diesen Segmenten schlagen. Es gibt eine Ausnahme, das ist das Wealth Management, das globale Wealth Management, Asset Management, Vermögensverwaltung. Also das lief bei Morgan Stanley besser als erwartet und bei Goldman Sachs. Und Goldman hat damit schon lange eher Schwierigkeiten im Wealth Management. Hier werden die Erwartungen des Marktes verfehlt, was Goldman Sachs aber hilft. Deutliche Aktienrückkäufe, 4 Milliarden Dollar an Aktien hat man im letzten Quartal zurückgekauft. Wenn man das mal annualisiert hochrechnet, 7% der ausstehenden Marktkapitalisierung, also wirklich ordentlich. Dadurch wird der Ertrag pro Aktie natürlich auch mit aufgebügelt. Und wir sehen, dass bei allen Banken, bei fast allen Banken, die Effizienz steigt. Man schaut auf die Kosten. Bei der Bank of America sind die Kosten etwas höher ausgefallen als erwartet, aber bei Goldman Sachs zum Beispiel ist der Personalbestand im Vorjahresvergleich um 2% reduziert worden. Die Effizienz lag über den Zielen. Bei Morgan Stanley lag die Effizienz auch über den Zielen der Wall Street. So, PNC Financial hat auch Zahlen gemeldet, kleinere Bank. Die Aktie ist im Plus, Regionalbank in den USA. Da waren auch zum Beispiel die Kreditrückstellungen geringer, als man erwartet hatte. So, jetzt wechsle ich mal zu einem Heavyweight außerhalb des Bankensektors, nämlich zu Johnson & Johnson. Und hier sehen wir ein erstklassiges Beispiel dafür, wie sich der schwache Dollar auswirkt. Nochmal zur Erinnerung, 40% der Umsätze der Unternehmen im S&P 500 werden außerhalb der Vereinigten Staaten generiert. Bei einem US-Dollar-Index, der seit Jahresauftakt etwa 10% verloren hat, werden die international generierten Umsätze und Gewinne quasi aufgewertet auf Dollarbasis. Johnson & Johnson ist ein erstklassiges Beispiel dafür. Die Umsätze in Europa sind um über 3% gestiegen, mit über 500 Basispunkte Rückenwind, verursacht durch den Währungsfaktor, durch den schwächeren Dollar. In den USA lief das Pharmageschäft und der Bereich Medizintechnologie. Insgesamt lag das Ergebnis und auch der Umsatz über den Erwartungen des Marktes. So, ASML möchte ich kurz ansprechen. Tja, da muss man vor allen Dingen eins sagen. Wie oft hat ASML eigentlich nach Quartalszahlen enttäuscht? Auf die eine oder andere Art. Das AI-Business boomt und dann kommt das Management von ASML, hat eigentlich gute Zahlen gemeldet. Der Ertrag, die Aufträge, die Umsätze, alles war höher als erwartet. Aber was das Jahr 2026 betrifft, betont man, ja, man stelle sich zwar immer noch auf Wachstum ein, könne das aktuell aber nicht bestätigen aufgrund der Makro- und der geopolitischen Lage. So, und das kostet die Aktie im frühen New Yorker Handel etwa 10%. So, wir haben heute Abend auch wieder Ergebnisse anstehen. Ich meine, die Riesenwelle kommt ja noch auf uns zu. Die Berichtssaison hat eigentlich erst seit Dienstag so ein bisschen an Dynamik gewonnen. Heute Abend melden Alcoa, United Air und SL Green. Außerdem haben wir heute um 20 Uhr eurer Zeit noch das Beigebook, der Regionalbericht der regionalen Notenbanken zur Wirtschaftsentwicklung hier in den Vereinigten Staaten. Ja, dass die Erzeugerpreise unter den Erwartungen lagen. Die Kernrate, die Gesamtrate, bumm, null Wachstum im Vergleich zum Vormonat. Das war erfreulich nach den Stück weit etwas heißeren Verbraucherpreisen und im Vorjahresvergleich auch unter den Erwartungen des Marktes. Also, das ist erfreulich, wobei zu guter Letzt die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen in den letzten Wochen seit Ende Juni eben doch überwiegend gestiegen sind. Und wenn man sich die Verbraucherpreise von gestern nochmal genau angeschaut hat, dann sieht man, dass zu guter Letzt eben doch vereinzelt Inflation angefacht wird durch die Zölle im Bereich Bekleidung, im Bereich Schuhe zum Beispiel. Schuhe kommen überwiegend aus Asien. Da sehen wir diese Faktoren. Was die Verbraucherpreise gestern eingefangen hat, ist die Mietpreiskomponente. Die Shelter-Komponente kühlt merklich ab. Einerseits erfreulich, weil das Inflation einfängt, andererseits aber auch ein Warnzeichen für den Immobilienmarkt. Wir hatten in den letzten Tagen einige, die mahnen, dass bei den Hypothekenzinsen, die wir aktuell haben, dass eine substanzielle Abkühlung am Immobilienmarkt drohe. Das hatte erst die Ratingagentur Moody's in dieser Woche betont. So, dann kommen wir jetzt mal zu den, machen wir mal die Analystenkommentare. Der eine oder andere denkt immer, naja, Analystenkommentare, ne? Wen interessiert das? Die Wall Street interessiert das vor allen Dingen für den jeweiligen Tag, weil das die Aktien mit bewegen kann. Und wenn man sich die Analystenkommentare mal durchliest, durchaus auch interessant für das Bilden der eigenen Meinung. So, und wir haben auf breiter Front mal wieder steigende Kursziele im Tech-Sektor. Buy it, überall auf breiter Front. AMD, Wells Fargo hebt das Kursziel an auf gewaltige $185. Man glaubt, die Gewinnschätzungen für das zweite Quartal werden übertroffen. Cantor Fitzgerald zu Amazon, Kursziel steigt auf $260. Man betont, es sei wahrscheinlich, dass gemessen am Mittelwert die Umsatzziele getroffen werden, aber der Ertrag vor Zinsen, Steuern und Abschreibung dürfte die Erwartungen schlagen. Wir haben Fortinet, Cantor Fitzgerald hebt das Kursziel auf 110 an, bleibt aber nur bei neutral. Für Google steigt das Kursziel auf 196, auch bei Cantor Fitzgerald, man bleibt bei neutral. Und jetzt kurz zu den Aussagen. Zu Fortinet sagt man, obwohl man bei neutral bleibt, dass das Geschäft im Vergleich zum vorhergehenden Quartal anscheinend an Dynamik gewonnen hat. Bei Google wird betont, man dürfte die Erwartungen des Marktes schlagen, zum einen durch die Werbeeinnahmen, die durch YouTube generiert werden und das ist besonders wichtig für Alphabet, der Search-Bereich soll die Erwartungen schlagen. Wenn das stimmen sollte, dann müsste davon die Aktie deutlich profitieren, die übrigens im Vergleich zu anderen großen Playern in diesem Segment eine eher noch niedrige Bewertung ausweist. Die Angst war so ausgeprägt, dass Alphabet im Search-Bereich durch ChatGPT, durch durch Anthropic mehr Wettbewerb bekommt, dass dieses wichtige Geschäft zunehmend leiden wird. Wenn der Analyst recht hat und die Erwartungen werden in dem Segment geschlagen, wäre das ein großer Thumb-up für die Aktien von Google. Wir haben Kommentare zu Meta von Cantor Fitzgerald und von Canaccord. Beide heben die Kursziele an. Canaccord auf 850, Cantor Fitzgerald auf 828. Beide sagen, das Werbegeschäft läuft, wir sehen mehr Dynamik dort, hervorragende Positionierung im AI-Universum. Und Cantor geht davon aus, dass nach Bekanntgabe der Quartalszahlen die Gewinnschätzungen für 2026 weiter steigen werden. Bei Morgan Stanley äußert man sich positiv zu Roblox, Kursziel 125. Man glaubt, dass in dem jetzt abgelaufenen Quartal das Buchungswachstum bei 37% lag, wuchtig also, und bei 30% für das Gesamtjahr. Also ne, der ewige Trommelwirbel im Tech-Sektor. Wobei man sagen muss, dass, wie gesagt, der Markt ein bisschen mehr Sand im Getriebe hat. Wir sehen eine gewisse Konsolidierung gestern an der Wall Street. Und nochmal, Dow Transport gestern sehr schwach. Ne? Also warten wir mal ab, ob die wirklich guten Zahlen noch inspirieren können. Und in dem Zusammenhang werden Netflix in dieser Woche, die am Donnerstag melden, eben doch auch ausgesprochen wichtig sein. So, dann kommen wir ganz kurz nochmal zum Makrobild. Ich hatte in den letzten Tagen schon öfter darüber gesprochen. Meister Trump, Meister Eder und sein Pumuckl, die hängen die Messlatte immer höher, was die US-Zölle betrifft. Reziproken Zölle am 2. April, die ja eine Woche später schon wieder pausiert wurden, aber waren so durchgeknallt, auch bei der Berechnungsmethode, die ja eigentlich mit der eigentlichen Grundlage gar nichts zu tun hatte. Aber der Effekt war, dass die Wall Street sich mental auf höhere Zölle eingestellt hat. Auf einmal wird gefeiert, nur 14% effektive Zölle. Das ist die neue Schätzung der Bank of America Fondsmanager-Umfrage. Aber jetzt kommt der zweite Schub. Donald Trump scheint die Messlatte jetzt doch noch höher zu hängen. Das Abkommen mit Indonesien, das Jakarta übrigens noch nicht bestätigt hat, sieht 19% Zölle vor. Vietnam hatte ja sogar, wenn ich mich nicht irre, bis zu 30% Zölle. Und am 1. August die Zollandrohung, die Messlatte hängt ja auch eher so zwischen 25-35%, je nach Handelspartner. Ne, auf einmal sind dann 19% super. Oh, warte, toll, nur 19%. Boah, haben wir nochmal Schwein gehabt. Hätten 35% werden können. Also mental wird er versuchen, die Messlatte höher zu hängen. Und in dem Zusammenhang spricht man bei uns jetzt von Waco. Also, the world always chickens out. In anderen Worten, bis auf China hat keine Region oder kein Land bisher den Nerv gehabt, wirklich massiv dagegen zu halten, weil Donald Trump immer wieder dann mit noch höheren Irrsinnszöllen dagegen hält. Und weil diese Länder nicht dagegen halten, ja, wird Donald Trump alles versuchen, noch mehr Milliarden reinzuholen an US-Zolleinnahmen, um den Defiziten entgegenzuwirken. Alright, letztendlich gesehen, da finde ich den Vergleich vom Wall Street Journal sehr schön, ist das so ein bisschen wie der berühmte Frosch, der ins kalte Wasser geschmissen wird, in einem Topf. Das Wasser erhitzt sich langsam und der Frosch merkt gar nicht, wie er gegart wird. In anderen Worten, die Wall Street scheint aktuell die Annahme zu haben, dass, weil wir bisher noch keine Krise gesehen haben und keine Inflation, auch bei den Erzeugerpreisen, dass deshalb alles Bingo ist. Die Rechnung wird aufgehen. Aber das Wall Street Journal betont, dass die vielen Veränderungen, die Donald Trump umgesetzt hat, jetzt anfangen, sichtbar zu werden. Bei den Verbraucherpreisen zum Beispiel, auch bei der Einwanderungspolitik, die Effekte auf den Arbeitsmarkt. Also das Fazit: Don't party too early. Man muss allerdings sagen, dass genau diese Haltung viele institutionelle Investoren bisher von der Rallye ferngehalten haben. Viele haben diese Rallye folglich verpasst, obwohl jetzt die Cashquoten bei den Aktienfonds laut der Bank of America-Umfrage wieder auf nur 3,9% gesunken sind. So, ja, wie geht es denn jetzt weiter mit der Notenbank? Donald Trump hat gestern betont, dass, die Tatsache, diese Renovierungsarbeiten für die Zentrale der US-Notenbank, 2,5 Milliarden Gesamtbudget, laut Kevin Hassett 700 Millionen schon über dem geplanten Budget, das könne die Grundlage bilden, um Jerome Powell frühzeitig zu feuern. Diese Unsicherheit bleibt also im Markt. Der zweite Faktor: Nun haben wir also auch Bloomberg, die berichten, dass Kevin Hassett, der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, letztendlich der Nachfolger werden könnte. Und damit hätte Donald Trump tatsächlich, ja, im Prinzip könnte er es dann auch gleich selber machen. Also Kevin Hassett ist sehr Trump-treu, das weiß die Wall Street. Und der dürfte in der Tat überwiegend darauf hören, was ihm der amerikanische Präsident so alles erzählt. Ne, denn am liebsten hätte ja Trump beide Rollen, Chef der amerikanischen Notenbank, noch gleich mit, wie er mal, ja, scherzhaft, ich vermute, es war ein Scherz jedenfalls, angedeutet hatte. Also Kevin Hassett als möglicher Nachfolger von Powell. Da bleibt es wirklich spannend, ob sich Donald Trump wirklich auf das Spiel einsetzt und einlässt. Zum Schluss nochmal der kleine Hinweis: Die US-Notenbank hatte doch schon die Zinsen gesenkt. Interessant ist, dass während die Notenbank gesenkt hat, sind die Renditen der 30-jährigen Staatsanleihen gestiegen und nicht gesunken, auf jetzt 5%. Im 10-jährigen Bereich steigen wir seit Ende Juni. Werden die Renditen am langen Ende denn wirklich sinken, wenn die Zinsen gesenkt werden? Oder werden die Renditen dann erst recht steigen, weil die Zinsen gesenkt werden und damit eben Inflationsrisiko in den Markt kommt? God knows, aber es bleibt spannend. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.